Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird kaum Fußball gespielt.
Mit Marco und Jonas.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren?
Nichts, Derby-Sieg, Arschlecke.
Und damit moin moin und herzlich willkommen zu dieser schönen neuen Folge 2 für 3, dem Drittliga-Podcast, mit natürlich wie immer dem lieben Marco. Moin Marco.
Moin moin.
Wir haben den 36. Spieltag rum, der 37. steht vor der Tür, das bedeutet Crunch-Time, das Ende der Saison kommt immer näher und wir haben wieder einiges auf dem Zettel.
Wir haben Entscheidungen prognostiziert, es waren dann, es wurden ein paar vertagt, aber ein paar sind auf jeden Fall schon zustande gekommen, aber da kommen wir, glaube ich, hin, wenn wir soweit sind.
Genau. Am heutigen Tag, also am Dienstag, für euch, wenn ihr das hört, gestern logischerweise, ist auch schon eine Entscheidung seitens des DFB gefallen, denn sie haben sich dazu entschlossen, einen vierten Offiziellen zu installieren. Wie findest du das? Was sagst du dazu?
Ja, also es gab ja noch die Debatte, aber ich glaube, da allein durch diese Aktion, die bei Wiesbaden gegen Meppen passiert ist, sind, glaube ich, die allermeisten dafür und ich weiß ja nicht, wie das finanziell ist, ob der DFB da irgendwie, sollen sie machen, ist vernünftig.
Ja, das denke ich nämlich auch. Eine weitere Profiliga, die den vierten Offiziellen somit hat, eben um sowas vorzubeugen wie die Verletzung des Linienrichters im Spiel, SV Wiesbaden gegen SV Meppen, oder halt eben auch ein Ansprechpartner draußen für die Trainer, was ich persönlich als relativ sinnvoll erachte. Ich würde sagen, wir gehen dann ins Sportliche.
Ja, vorher möchte ich nur eine Anmerkung machen. Ich muss mich einmal für den Ton heute ein bisschen entschuldigen, da ich aktuell nicht in Bremen bin, habe ich gerade mein normales Mikro nicht vor mir und deswegen müsst ihr heute mal leider mit meinem komischen Callcenter-Headset auskommen. Nächste Woche wird das dann wieder anders sein.
Ja, aber ich glaube, da werden die drüber hinwegsehen können.
Ich glaube auch, ich habe schon reingehört, das klingt eigentlich ganz okay.
Ja, siehst du, na dann gehen wir doch rein ins Sportliche, fangen Freitagabend an, Ingolstadt gegen den MSV Duisburg, Endstand 2:0. Unsere Tipps waren 3:2 Sieg Duisburg meinerseits, 2:1 Sieg Duisburg deinerseits und der liebe Martin hatte ebenfalls ein 2:1 für den MSV Duisburg getippt. Da lagen wir alle falsch und wir kommen zu einem Spiel, was 40 Minuten lang keine Highlights bot. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Highlights geschaut und da haben sie gesagt, 40 Minuten gab es keine Highlights, dann gab es irgendwie eine kurze Unterbrechung, da hat sich Michael Köllner seine Mannschaft nochmal zur Brust genommen und dann passiert es, was natürlich immer passiert, wenn du deine Mannschaft einmal kurz anschnauzt, dann sieht das in der 41. Minute mit einem Highlight aus und das war dann auch gleich das 1:0 von Tim Siveya. Wenig später war es dann Tobi Beck, der generell nach dieser 40-Minuten-Dürrephase ein gutes Spiel geliefert hat. Der sucht Patrick Schmidt, der scheitert am Ende am Duisburg-Torhüter Braune, der den verletzten Vincent Müller ersetzte. Das 2:0 fiel dann nach einer Ecke getreten von Kostli. Patrick Schmidt war hier der Nutznießer, der zum 2:0 den Ball einschädelt. Die Duisburg-Abwehr da viel zu passiv, viel zu weit weg von Patrick Schmidt. In der Folge ist es dann Tobias Beck, der eine weitere gute Chance hat. Braune rettet erst, der Nachschuss von Beck geht dann an den Pfosten. Und dann irgendwo so circa 70. Minute gab es die erste nennenswerte Szene für den MSV Duisburg, das erste Highlight. Es war Hedwer, der frei vor Funk auftaucht, trifft allerdings nur Aluminium. Kurz vor Ende ist es dann nochmal Beck, der einen Konter inszeniert. Kein Treffer, ebenfalls wieder Pfosten, Pech für die Ingolstädter und am Ende ist es Kölle, der einen Kopfball zentral auf Funk setzt. Also keine Gefahr für Ingolstadts Torhüter. Ingolstadt gewinnt damit in einem sehr highlightlosen und chancenarmen Spiel mit 2:0.
Und ist damit gerettet. Das war ja vorher noch nicht klar.
Das stimmt. Duisburg war vorher schon gerettet. Genau. Ingolstadt ist jetzt damit gerettet. Und damit kann man nächste Saison ganz getrost beide Mannschaften sich wieder anschauen. Wollen wir weitergehen? Ja.
So ist das. Ich glaube schon, wir haben ein paar wichtigere Spiele. Ne, wir haben, glaube ich, auch wichtigere Spiele, ne?
Ja, und eins ist das, was jetzt kommt.
So ist es.
Denn es geht um den SV Wien-Wiesbaden gegen den SC Verl. Endstand 2:1. Getippt wurde ein 2:0 Verl-Sieg meinerseits, ein 4:0 Verl-Sieg deinerseits. Zudem hat der liebe Martin ein 1:0 Wiesbaden-Sieg getippt. Also der liebe Martin war am nächsten dran zum Sportlichen. Ja,
da hört man mal wieder, dass wir keine Ahnung vom Tippen haben.
Richtig.
Aber ja, die Form sah uns halt beide irgendwie anders, also sah halt gegenläufig aus. Ne? Wiesbaden war richtig schlecht in Form, Verl sehr gut. Ja, und jetzt hat es wieder gedreht.
Ja, obwohl, also Verl muss man sagen, in diesem Spiel, das nehme ich gleich vorweg, bevor wir auf das nähere Sportliche eingehen, war schon die dominantere Mannschaft über das ganze Spiel hinweg gesehen.
Fandst du?
Ja, schon. Ich habe die Konferenz gesehen und am Samstag, also relativ viel von der Konferenz, und immer dann, wenn ein Tor fiel oder wenn man bei Wien Wiesbaden war, war Verl in der Offensive. Also ich fand schon, dass Verl die etwas stärkere Mannschaft war.
Okay.
Gehen wir rein ins Sportliche allgemein. Jari Otto ist der Erste, der eine Chance hat. Der Ball geht allerdings dabei knapp am Tor vorbei. Kurze Zeit später auf der anderen Seite die erste Chance von Wien Wiesbaden hat Kians Fruß. Der macht es besser als Jari Otto vor ihm. Nach einem Einwurf von Mockenhaupt, den Pretain weiterleitet, ist es Kians Fruß, der zum 1:0 einschiebt. Auf der Gegenseite versucht es Schapina aus der Distanz. Bleibt allerdings dabei an Torhüter Florian Striezel hängen. Kurz vor der Pause ist es dann Kions Fruß, der die Chance auf das 2:0 hat, sie allerdings liegen lässt. Und dann ist es Pernod per Traum, Tor außer Distanz zum 1:1. Den schlänzt er in allerschönster Manier schön ins lange Eck in den Knick. Keine Chance für Torhüter Florian Striezel, da irgendwie an den Ball zu kommen. Nach der Pause ist es dann Wien Wiesbaden in der Offensive mit Kapitän Mockenhaupt, der ein unfassbar starkes Solo auf der rechten Außenbahn hinlegt, den dann schließt er stramm ab, Wiesner pariert den Ball stark, das 2:1 fällt dann nach einer Ecke, die Verl nicht richtig klären kann, Kempe spitzelt dann den Ball irgendwie ins Getümmel, Pretain findet diesen, drückt ihn zum 2:1 über die Linie. Mockenhaupt scheitert am Ende erneut an Wiesner, genauso wie Ayadey ebenfalls gleich zweimal noch an Torhüter Tim Wiesner scheitert. Also Wien Wiesbaden gewinnt 2:1 und hat damit weiterhin beste Chancen auf den Aufstieg.
Übrigens auch wieder ein klassisches Hinrunden Wien Wiesbaden gewesen, was die da für Chancen hatten mit Bockenhaupt da, mit Ayerdale. Also das war so typisch Wien Wiesbaden aus der Hinrunde, wo sie echt viele Dinger verballert haben und ja, da haben wir dann halt auch mal einen oder anderen Punkt liegen lassen, aber sie haben gewonnen und ja, es scheint, dass sie dann in der Schlussphase der Saison doch nochmal die Zügel anziehen können, gerade gegen starkes SC Verl, die man eben nicht mal so schlägt. Und ja, jetzt wird's, das bleibt man in der Verlosung.
Absolut richtig. Aktuell Relegationsrang 3, punktgleich mit Dynamo Dresden, aber die etwas schlechtere Tordifferenz. Zudem ja auch 4 Punkte Rückstand nur noch auf Rang 1, einen Punkt Rückstand auf aktuell Rang 2, die nicht aufsteigen dürfen, das ist Freiburg 2. Also da ist noch alles drin. Für wen nichts mehr drin ist, ist der SV Waldhof Mannheim. Jetzt ist auch rechnerisch das Ding durch. Die haben den VfB Oldenburg zu Gast gehabt und unterlagen am Ende mit 3:1. Unsere Tipps waren ein 1:1 meinerseits. Du hattest einen 2:1 Sieg Mannheim getippt und der liebe Martin einen 1:0 Sieg Mannheim. Am Ende war es eine 3:1 Niederlage gegen den VfB Oldenburg und ich glaube, ich gehe damit richtig, wenn ich sage, dass die Niederlage insgesamt auch zu Recht und verdient entstanden ist. Zum Spielverlauf: Schäfer findet relativ früh Marc Stendera, der das 1:0 dann macht. Es ist auch gleichzeitig sein Debüttor für den VfB Oldenburg. Und wenn ich das richtig weiß, war es auch das erste Tor nach 6 Stunden Torlosigkeit für den VfB Oldenburg. Also falls irgendjemand sich fragt, warum die im Abstiegskampf stecken, deswegen. Wenig später ist es dann Steurer, der ist eigentlich vom Beruf Innenverteidiger, der nach vorne geht und das 2:0 dann macht. Kommt frei vor Bartels, taucht er auf, bleibt cool, trifft. Der Pass vorher, ein überragender Steckpass von Manni Starke. Dieser Manni Starke hat dann wenig später mit einem Schuss auch noch Aluminiumpech. Die erste nennenswerte Chance für Waldhof Mannheim war dann in der 50. Minute Stürmer Dominik Martinovic. Der scheitert allerdings an Felix Dornebusch. Und Felix Dornebusch war in dieser Szene nicht nur in dieser Szene glänzend. Es kommt später auch nochmal eine weitere glänzende Szene. Dann gab es eine Ecke für Waldhof Mannheim. Malachowski ist der Nutznießer, drückt diese über die Linie zum 2:1 Anschlusstreffer. Dieser bringt allerdings nicht, denn rund 2 Minuten später ist es Brandt mit einem absoluten Traumtor aus der Distanz zum 3:1, schweißt er den Ball da per Direktabnahme in den Knick. Den hat er sich wahrscheinlich selber nicht so vorgestellt, dass das so funktioniert. Er war selber sehr überrascht. Es war ein wunderschönes Tor. Ich persönlich finde es sogar noch besser als den Ferler-Treffer von Pernow. Wenig später ist es dann Martinovic, der eine Megachance liegen lässt mit einem kläglichen Lupferversuch. Felix Dornebusch pariert den, bleibt nämlich lange stehen. Den Nachschuss dann von Martinovic pariert er einen ebenfalls noch. In der Schlussphase kam es dann auch noch knüppeldick für Waldhof Mannheim. Die hat nämlich schon 5-mal gewechselt. Keeper Bartels verletzt sich dann, der hatte übrigens unter der Woche verlängert, musste somit raus, konnte nicht weitermachen. Damit waren sie nur noch zu 10. Und dafür ging dann Innenverteidiger und Kapitän Marcel Segert ins Tor. Dieser fing eine Ecke ganz konsequent einfach ab, als wenn er nie was anderes gemacht hätte, als Torwart zu spielen. Auch sein Abwurf war super, bis an die Mittellinie ran. Mannheim konnte diesen allerdings nicht nutzen, um noch irgendwie gefährlich zu werden. Verliert am Ende zu Recht 3:1. Also die stärkste Heimmannschaft der Liga ist im Saisonendspurt gegen Oldenburg die klar schwächere. Und Oldenburgs Hoffnung und Chance lebt weiter im Abstiegskampf.
Ja, genau, so ist das. Also ein starkes Spiel, aber halt auch wirklich echt schwache Mannheim. Also das... Dass sie den Aufstieg aufgegeben hatten, das hat man ihnen spielerisch abgekauft. Das war ja gar nichts. Also war ja fast schon erschreckend. Also ja, und jetzt ist es eben auch rechnerisch durch. Ja, und Oldenburg, ja, hat sich jetzt vorgekämpft auf Platz 17, den ominösen Insolvenzplatz. Und ja, kann noch, hat noch die besten Chancen, da unten rauszukommen von den Vieren. Und ja, ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass man sich jetzt quasi nur noch aus Oldenburger Sicht auf sich selber und auf Fehler von Halle verlassen muss. Und eben nicht mehr auf noch mehr. Aber das ist natürlich immer noch unwahrscheinlich, aber ja, ein wichtiger Sieg für Oldenburg. Jetzt muss Oldenburg, glaube ich, als Restprogramm, ich weiß nicht, gegen wen sie nächste Woche müssen.
Am letzten Spieltag müssen sie auf jeden Fall gegen Dresden. Und ja, das weiß jetzt ich auch. Am kommenden geht's gegen Zwickau.
Okay, also... Es Zwickau, ist die bereits abgestiegen sind, da kommen wir gleich noch zu. Und dann, ja, da Dynamo. Es ist machbar, aber das muss halt auch erstmal geschafft werden. Ich kann mir halt auch absolut vorstellen, richtig, dass du gegen Zwickau die Düse kriegst und da dann doch zu viele Punkte liegen lässt, wenn du da nicht gewinnst.
Ja, absolut. Also
für richtig. Mich ist das noch nicht durch.
Nein, 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 nein. Durch sind die noch. Also,
nein, es ist ich halt meine, durch im Sinne von, das Spiel ist noch nicht durch.
Achso, ja. Das muss erst noch gespielt werden.
Ja.
Das ist durch, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Ich habe hier die Fußballweisheiten.
Ja, so ist es. Und man profitiert natürlich auch davon, dass im Konkurrenzkampf dann eben Meppen nicht gewonnen hat. Und ja, die anderen beiden, ja gut.
Schon abgestiegen.
Davon wäre man unabhängig gewesen. Aber ja.
Ja, gut. Der erste Absteiger. ist der nächste
zum ersten Abschlag. FSV Zwickau gegen Dynamo Dresden.
Endstand 1:0. Die Tipps waren 4:0 meinerseits, 2:2 deinerseits und der liebe Martin ein 3:0 Sieg für die Dresdner. Dementsprechend auch da wieder keiner von uns richtig. Martin auch hier am nächsten dran. Danach komme ich. Du bist da abgeschlagen, letzter. Du hast nur unentschieden getippt. Willst du uns
mit
was Sportliches dazu sagen?
Möchte ich was Sportliches dazu? Achso, ja, kann ich machen. Moment mal. Das ist die ganze Zeit offen, nur jetzt habe ich es minimiert. Ja, genau. Also zu Beginn des Spiels sah man erstmal die Dynamo-Fans auf dem Dach von Zwickau für die Choreo. Also ich will nicht sagen, dass Dresden so langsam ein bisschen runterkommen muss. Ja, aber ich weiß nicht, was sie jetzt beim nächsten Spiel jetzt in Meppen machen und dann beim letzten Heimspiel zu Hause.
Mit Helikopter.
Also da sollen. Ja, ich glaube auch, da kommen dann irgendwie Jets, die dann in Dynamo-Farben da was machen. Ich weiß es nicht. Es fängt so an, dass Park fast das Eigentor schießt. Schießt fast das Eigentor. Und generell kommt aber Zwickau gut rein. Also Gomez mit einer guten Chance, Triazza hält aber. Baumann mit dem Kopfball knapp am Tor vorbei. Dann eben auf der anderen Seite Hauptmann an den Pfosten. In der Minute 30 hatte Dynamo aber erst die erste Chance. Und dann sieht einmal Conte Hauptmann und der macht das 1:0. Und das ist am Ende auch der Endstand. Dann weiter hat Conte noch Pech, Ball knapp am Tor vorbei. Dann Schneider auf der anderen Seite nochmal ein Kopfballer übers Tor. Ja, und das Spiel ist vorbei. 1:0 geht es aus. Zwickau hat sich gut verkauft in diesem Spiel. Zuletzt echt, also mehrere Spiele gut verkauft. Und trotzdem reicht es nicht. Damit ist Zwickau nach, ich glaube, 6 Jahren dritte Liga wieder.
7.
7 sogar.
Ja.
Wieder in der Regionalliga.
Ja, das Kumpelduell.
Die Schwäne tauchen unter.
Ja, leider. Das Kumpelduell. Zwickau verliert es. Die haben Trost gekriegt von den Dynamo-Spielern, Trost gekriegt von den Fans. Davon können sie sich trotzdem nichts kaufen, sind trotzdem abgestiegen. Brink hieß im Interview nach dem Spiel noch sehr gefasst. Er sagt auch, was soll man großartig sagen, sind halt abgestiegen. Sind nicht heute abgestiegen, das war ein Prozess, wie er sagte. Ja, blöd gelaufen. Am Ende trifft es halt 4 Mannschaften, die absteigen. Zwickau ist eine davon. Zu einer anderen kommen wir im späteren Verlauf dieser Folge noch. 2 weitere könnten am kommenden Spieltag absteigen.
Genau. Ich will nochmal dazu sagen, also wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt diese Saison, aber für mich spielt Löhmannsröben an diesem Abstieg eine große Mitschuld. Also ich finde, gerade am Ende der Saison war es nicht mehr so schlimm, aber was er am Anfang bis Mitte der Saison teilweise für Leistung gezeigt hat, das war nicht drittligatauglich, war unterirdisch.
Was für Nichtleistungen er gezeigt hat.
Ja,
also
ich will gar nicht wissen, was seine Noten im Schnitt sind. Kann man das sehen?
Oh, das kriege ich raus. Ich gucke das mal eben nach.
Oh ja, 3,5 im Schnitt.
Das war aber besser, als ich dachte.
Das ist tatsächlich besser, als man denkt, ja. Ah ja, jetzt habe ich eine Liste. Also, die ersten Noten waren zum Beispiel 2,5, 5,0, 5,0. Dann kam wieder eine gute Phase mit 2,5, 2,0, 3,0. Aber auch viel 4-0, 4-5, 5-0, 4-5, 5-0, 4-0, also das wären jetzt ausgewählte Spiele. Das war dann doch nicht so schlimm, wie ich dachte, gebe ich zu. Aber ich sag mal so, das ist, also wenn er Fehler macht, macht er halt so gravierende Fehler, dass das halt dir teilweise die Punkte kostet. Und ich finde, das war der eine oder andere zu viel. Diese Saison. Also, ich glaube, ein Verein sollte sich gut überlegen, Jan Löhmannsröben in der nächsten Saison in der dritten Liga zu verpflichten. Ich würde es nicht tun.
Nein, ich auch nicht. Ich meine, ich finde ihn lustig und das ist so. Ich mag so einen Typ als Spieler auch, weil er halt eben sich nicht zu fein ist, auf die Kacke zu hauen und sich nicht zu fein ist, zu reden und das auszusprechen, was er denkt. Aber er hat halt eine große Klappe, wo oftmals nicht viel hintersteckt. Und das wird ihm halt zum Verhängnis.
Mhm.
Aber gut. Ich garantiere trotzdem, der wird irgendwo in der dritten Liga unterkommen.
Meinst du?
Ich glaube ja. Leider. Also, was heißt leider?
Da
wir
bin ich
sehen
mir nicht so
die
sicher, ehrlich
nächste
gesagt.
Saison irgendwo Aue oder so, weil die noch einen Verteidiger-Backup brauchen.
Ich bin mir da nicht so sicher. Also, Zwickau hat sich ja auch länger Zeit gelassen, den da
Ja,
zu
das
verpflichten.
stimmt.
Ich bin mir da nicht so sicher. Also, ich will das gerne beobachten. Aber, ja, für mich auch auf jeden Fall ein Faktor. Aber man hat ja vor der Saison schon gesehen, also der FSV Zwickau hat kein Geld. Wir waren, ich weiß gar nicht, was war unser Tabellentipp war, wo wir Zwickau getippt hatten, auf dem
Oh, das kann
Abstiegsplatz.
ich dir sofort sagen. Kleinen Moment, das rufe ich
Was?
eben raus. Herrje, wo ist das denn? Da.
Ja.
So, ich hatte Zwickau vor der Saison auf Platz 15.
Oh, ich hatte den auch überm Strich, jetzt weiß ich es auch.
Und du hattest Zwickau vor der Saison auf Platz 16.
Ja, ich habe im letzten Moment noch
Ei,
gesagt,
lagen wir
irgendwie hält
falsch.
Enox die drin. Naja.
Naja, als Absteiger hatten wir Ferl, also hattest du Ferl, Halle,
Achso,
Bayreuth und
damit. Ich dachte mit
Oldenburg.
Zwickau. Ja.
Und ich hatte
Davon könnten noch drei kommen.
Elversberg. Ferl, Oldenburg und Bayreuth. Oh, das ist ja noch schlimmer. Ah, ist das
Und ich
schlecht.
bin ehrlich, ich sage euch das jetzt, also wenn Kniat im Sommer weg ist, setze ich Fell nächste Saison wieder da unten hin. Da kenne ich nichts.
Aber die Folge, wo wir darauf reagieren und darüber reden, kommt noch.
Worauf?
Wir müssen eine Folge machen, wo wir über unsere glorreichen
Achso, ja klar.
Vor der Saison-Tipps machen.
Saisonrückblick. Natürlich machen
Genau.
wir das.
Die kommt.
Natürlich in der. Genau, es kommt eine Folge nach dem letzten Spieltag über den letzten Spieltag und dann noch eine als Recap sozusagen.
Genau, und dann geht's erstmal in eine kleine Pause.
Genau. So mal werden wir es machen. Ja.
Also,
Das.
wir können das hier auch einmal noch schnell auflösen, weil zwei Wetten haben sich auch aufgelöst,
Mit dem
die wir
FSV
hatten.
Zwickau?
Nee, 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 nicht mit Zwickau, aber mit anderen. Ich habe die nur gerade
Nämlich?
offen. Wenn Erik Engelhardt Top-Torjäger wird, dann Kiste von Marco. Das wird nichts mehr.
Nee, das wird nichts mehr.
Und du hättest eine Kiste von mir bekommen, wenn Markus Anfang fliegt und Dresden aufsteigt. Das könnte noch passieren, aber ich sehe nicht, dass das passiert.
Das wäre sehr lustig. Nein, der wird nicht mehr fliegen, aber
Nein, wer wird er
aufsteigen
nicht.
können sie. Es wäre aber lustig, wenn sie am letzten Spieltag den rauswerfen und dann aufsteigen.
Ja,
So den
dann fahre ich,
Neidhardt-Move.
aber dann fahre ich nach Dresden, ja, oder Marco Antwerpen.
Dann schickst du die Rechnung direkt an Markus Anfang, wa?
Na, dann fahre ich nach Dresden und hole mir das Geld von denen persönlich.
Ja.
Für die Kiste. Ich lass
Unsere.
einfach eine Kiste Feldschlösschen liefern. Oder
Zu der anderen
Radeberger,
kommen wir ja
was ist
gleich noch.
das?
Die ist ja immer noch offen.
Yep. Sie ist auch noch
Ja.
machbar. Ich klammer mich.
Und wir müssen auch über Dynamo reden, die jetzt vor der Brust haben, Meppen und Oldenburg. Also vermeintlich einfach, auch wenn ich glaube, dass das nur so aussieht. Also
Das
ich
ist
glaube,
undankbar.
das ist sehr undankbar, weil das beide Vereine, wenn du ganz viel Pech hast als Dynamo, spielen beide noch um den Klassenerhalt in dem Moment.
Richtig.
Und
Das
das könnte
ist,
richtig eklig werden.
ja, und das ist halt richtig undankbar für dich, wenn du halt selber noch nicht fest safe aufgestiegen bist und da voll im Kampf bist.
Ja, also Dresden jetzt auf dem direkten Aufstiegsplatz kann aus eigener Kraft ja, mit zwei Siegen aufsteigen. Und das werden
Forcieren.
sie auch wollen. Und genau deswegen wird das echt ein interessantes Spiel. Beide Spiele. Also ich will's, ich werde sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, ich auch. Wer dabei auch sehr gespannt ist, ist einer der Clubs aus unserer nächster Paarung und es ist auch von beiden, also für der andere Club ist abhängig. Da ist auch was abhängig für die Meppener und Oldenburger, denn es geht jetzt um Saarbrücken gegen Halle. Und vorab, wir waren am Montag zu Gast beim Studio Blau-Schwarz, dem Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Haben nochmal so ein
Genau, Dienstag
bisschen.
veröffentlicht, also gestern
Genau.
für euch.
Haben da so ein bisschen unsere Meinung zum SV Meppen kundgetan, zum Abstiegskampf generell, zum Aufstiegskampf in dieser Liga, warum wir diesen Podcast gegründet haben. Schaut da gerne mal vorbei, geht mal gerne rüber, lasst ein bisschen Support da, ein bisschen liebe Grüße nochmal an die Jungs vom Studio Blau-Schwarz. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Die
Hört
hoffen
gerne rein.
natürlich. die hoffen.
Hört euch die Folge an. Und ja, es ist sehr kompliziert für den SNFC Saarbrücken. Denn da ist man eben abhängig von Dynamo Dresden und Wien Wiesbaden. Und dadurch indirekt zum Beispiel vom SV Meppen, die natürlich Punkte holen wollen gegen sollen gegen Dresden. Dann wiederum ist man abhängig von Halle und Essen, die es noch spannend halten sollen. Dann ist man abhängig natürlich auch von Elversberg, wie sie gegen Wiesbaden spielen. Also man ist von vielen Clubs abhängig. Muss natürlich seine eigenen Spiele gegen Duisburg und Viktoria Köln, also beide, um die es um nichts mehr geht, für die es um nichts mehr geht, gewinnen. Und ja, das ist viel Rechnerei.
Richtig. Und genauso ist wichtig, was Halle am Wochenende macht, weil gegebenenfalls sollte Halle gewinnen, könnte der SV Meppen am Montag gegen Dresden schon abgestiegen sein.
Ja, so ist es, genau.
Jetzt wollen wir aber erstmal über das Spiel 1. FC Saarbrücken gegen Halle, gegen den hallischen FC sprechen. Der Endstand war ein 2:0. Die Tipps waren ein 2:2 meinerseits, ein 2:0 Halle-Sieg deinerseits. Und der liebe Martin hat hier exakt getippt. Er hat nämlich einen 2:0 Saarbrücken-Tipp rausgehauen. 2:0 Sieg Saarbrücken hat er getippt, wie auch das Endergebnis. Glückwunsch an dich, Martin. Du zeigst uns, wenn du uns die Tipps schickst, immer wieder, dass wir es nicht können und du deutlich besser bist als wir.
Das stimmt. Das ist wirklich, also diesen Spieler ist bei mir fast schon verhext. Also ich habe wirklich alles, wo ich dachte, jetzt bin ich ein bisschen edgy, komplett daneben. Also alles.
Ja, ich guck gerade so ein bisschen nebenbei, aber LOL! Ich habe einen Tipp, ich habe ein Ding richtig. Okay, das ist krass.
Kommen wir da noch hin? Ja, ne?
Ja, da kommen wir noch hin. Okay, erstmal zum sportlichen Saarbrücken Halle. Es ging damit los, dass Rabic eine Flanke auf Grimaldi setzt. Dieser köpft den Ball allerdings am Tor vorbei. Danach vergibt Halle eine Großchance, ich meine reingeschlagen, vom Rechtsverteidiger, genau, von Harlang. Der sucht ja Stetzig und Müller, beide rutschen am Ball vorbei. Batz kann das Ding dann am Ende ungefährdet entschärfen. Danach ist es dann Kassa, der Rabic zu Fall bringt im Strafraum. Und da ist die Frage an dich, ist das ein Elfmeter, ja oder nein?
Ja, ganz klar, ne?
Ja, sehe ich auch so, absolut richtig, da auf Elfmeter zu entscheiden. Grimaldi nimmt sich der Sache an und macht es à la Sergio Ramos, knallt den Ball nämlich kläglich über das Tor. Und zwar nicht mal knapp, sondern ziemlich deutlich.
Man munkelt, der Ball ist jetzt noch unterwegs.
Ja, der sucht den Weg nach Bremen hier zu mir, weil ich meinen Drittligaball haben will in meiner Sammlung. Kurz darauf ist es dann Saarbrücken, die es ein bisschen besser machen mit einem langen Einwurf von Gauss. Ich würde es mal nennen auf den Spuren Peto. Grimaldi setzt sich dann in der Folge gegen Gebhardt durch, der da, wenn er rauskommt, den Ball haben muss. Hat er nicht. Sieht da tatsächlich ausnahmsweise mal in dieser Saison echt nicht gut aus. Sonst der Hallenser Torhüter ja, steht ja sonst für starke Konstanz. Grimaldi findet dann Richie Neudecker, der das 1-0 macht. Leeres Tor sollte dann kein Problem sein. Wenig später scheitert Gauss dann am Aluminium. Und dann ist es Kuni, der geschickt wird kurz vor Schluss. Die Linie runter, Halle in Schlussoffensive natürlich aufgemacht, nur noch Gebhardt hinten. Kuni wird geschickt, ist durch, ist, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir auch, verdammt, ist der schnell. Dann macht das Gebhardt erst richtig stark gegen Kuni. Pariert den ersten Ball, den Kuni eigentlich schon machen muss, macht er nicht. Den zweiten, er setzt danach, den schiebt er dann über die Linie zum 2:0 Endstand und die Erlösung für den 1. FC Saarbrücken um Trainer Rüdiger Ziel.
Oh, das steht 0-0 und Kuni vergibt den und der zweite ist irgendwie beim Torwart dann.
Ja.
Also dann ist der wirklich, also dann wird er ja durch die Stadt getrieben. Also den musst du machen beim ersten. Aber ja, sowas ja,
natürlich,
von alleine
natürlich.
Aufs Tor.
Der hat, also ist genauso wie Martinovics Lupfer-Ding gegen Dornebusch.
Ja.
Wo der alleine zuläuft. Also Spieler von der Qualität eines Marvin Kuni oder eines Dominik Martinovic müssen die Dinger direkt machen. Und das haben sie beide nicht. Bei Martinovic sah es dämlich aus, weil er den Nachschuss nicht gekriegt hat. Kuni hatte halt nachgesetzt, die zweite Chance, und damit den dann reingemacht.
Mhm.
Ja. Ich glaube, der ist ganz froh, dass er das hatte. Und Halle, mein Gott, ist passiert. Du musst es aufmachen. Gegen Saarbrücken zu verlieren, ist keine Schande. Ist natürlich blöd für dich, aber du hast immer noch 3 Punkte Vorsprung und du hast den Klassenerhalt immer noch in eigener Hand.
Ja, Halle Ich fand, Halle hat eigentlich immer das ganze Spiel lang ganz solide gespielt, aber auch nie mehr.
Nein.
Also man hat nie wirklich große, dicke, also nicht wirklich dicke Chancen gehabt. Und ja,
Halle hat
das.
sich meiner Meinung nach so ein bisschen darauf konzentriert, nicht zu viel zu fressen und tief zu
Ja.
stehen, möglichst wenig Gegentore, um im Falle von
Köstlich halt,
Punktgleichheit
ne?
das,
Eigentlich.
ja genau, um halt im Falle von Punktgleichheit das gute Torverhältnis, das bessere Torverhältnis zu haben. Und ich meine im Endeffekt, sie haben es weiterhin in der eigenen Hand. Sie sind überm Strich, sie haben 3 Punkte zu Oldenburg, sie haben 4 zu Meppen und sie haben in den letzten beiden Spielen mit Rot-Weiß
Essen und
Essen
Wiesbaden.
und Wien Wiesbaden 2 Gegner, die wo durchaus Punkte möglich sind. Essen ist zwar auch noch nicht ganz durch, aber so gut wie gerettet. Da, also, ja. Ich sag mal
Also
so,
ich
Halle hat es in
kann.
der eigenen Hand.
Genau, und ich glaube, sie werden es jetzt tatsächlich im nächsten Spiel gegen Essen direkt klar machen. Da bin ich Realist genug, um das zu glauben. Ja, ist eigentlich noch fast gut für die Spannung, dass Essen noch nicht ganz safe ist, auch wenn ich da sage, das sind nur Rechenspiele. Aber.
Das ist
Tja.
also rechnerisch ist Essen halt da unten mit drin, aber eigentlich ist Essen safe. Essen hat ja, guck mal,
Genau.
6 Punkte auf Oldenburg, 7, also
Neun
es
Tore.
geht ja auch nur zu Oldenburg, ne? Sie haben 6 Punkte auf Oldenburg und 9 Tore.
Genau.
Und Oldenburg hat die potenziell schwereren Aufgaben. Also, Essen ist eigentlich durch.
Es sei denn jetzt Oldenburg, Zwickau stritt nicht mehr. Zwickau hat gar keinen Bock mehr jetzt und Oldenburg schießt die komplett aus dem Stadion.
Und Essen verliert parallel hoch gegen Halle.
Ja, dann wird es nochmal lustig. Aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Aber es ist natürlich trotzdem was Psychologisches, ne? Dann kannst du vielleicht noch nicht den einen oder anderen Spieler eintüten, den du als Transfer geplant hast und ja, musst dann
Richtig.
noch warten, bis du wirklich safe bist und genau, beim
Da
Halleschen FC, die ja, können's jetzt haben sie es in eigener Hand. Ja, es wird spannend. Wir werden es gut verfolgen. Aber es würde mich doch sehr wundern, würde Halle das nicht klar machen.
Ja, du hast da ja auch gestern im Saarbrücken-Podcast so 2, 3 Gerüchte rund um Essen gestreut, die dir zugetragen
Ja,
wurden. Möchtest du die hier vielleicht auch nochmal zum Besten geben?
ach, um die Leute mal ein bisschen, die sollen da mal reinhören. Ich werde sie jetzt hier einfach nicht nochmal wiederholen, einfach weil es auch einfach nur Gerüchte waren und ich nicht mal weiß, wie sehr das stimmt. Also das
Ist
muss man
das.
mal reinhören. Es sind ein paar Thesen, die wurden dann aber teilweise, also dann gab es
Halt
irgendwie ein
dementiert.
Fake und ich weiß nicht, was davon stimmt, aber es könnte stimmen und deswegen hört da gerne rein. Ich werde es jetzt hier noch nicht nochmal wiederholen. Aber
Um die Leute so ein bisschen zu hypen, ist so ein bisschen Quelle, vertrau mir, Bruder.
so ein bisschen, ja. Aber
So ein bisschen shady, aber es könnte was dran sein.
auch intern beim RWE ist man da sich nicht ganz so sicher, was davon jetzt echt ist und was nicht. Ich war mir da auch nicht ganz sicher. Dann war eine Reaktionsmail anscheinend von Markus Ulich, wo man nicht sicher war, ist die jetzt echt oder nicht. Ich fand, die sah relativ echt aus. Aber naja, muss man abwarten. Hört gerne in die Folge rein. Dann hört ihr, was da so gemunkelt wurde. Ob das jetzt stimmt, muss man dann mal sehen.
Ja.
Ja, und der erste FC Saarbrücken kann oben dran bleiben. Super, super wichtiger Sieg. Und ich glaube, das haben wir auch gestern im Podcast noch gesagt, dass du bist da ja auch bei mir, dass nicht wirklich, also dass direkter Aufstieg für Saarbrücken nicht mehr drin ist.
Richtig.
Aber die Relegation dafür umso mehr.
Ja, absolut.
Und ja, dafür muss man einfach zu sehr von anderen abhängen, dass man das direkt schafft. Kann natürlich passieren. Also ich meine, Restprogramm halte ich für dankbar, Viktoria und Duisburg, weil es eben für die um nichts mehr geht. Wenn auch letztes Spiel in Duisburg ist immer nicht so einfach, aber ne, wenn da die Mannschaft verabschiedet wird vor heimischem Publikum, das wird dann nochmal ja vielleicht tricky, aber mal abwarten. Genau.
Absolut richtig.
Gehen wir weiter.
Ja, du hattest von psychologisch wichtigen Punkten oder Momenten gesprochen, jetzt eben mit Essen, Halle. Und psychologisch interessant ist es auch in der Partie Freiburg gegen Elversberg zugegangen. Das Topspiel, Zweiter gegen Erster, Endstand 2:1. Die Tipps waren ein 3:1 Sieg Elversberg meinerseits, ein 1:1 deinerseits. Und Back-to-Back trifft Martin hier mit seinem 2:1 Tipp ins Goldene. Also Respekt, gleich zwei Tipps in Folge richtig. Starke Leistung. Ja. Möchtest du uns was zum Sportlichen sagen? Kannst du uns da ein bisschen was zusagen?
Ja, das kann ich gern machen. Es begann mit einem Freistoß von Rochel, der aber für den Freiburger Keeper ungefährlich bleibt. Dann ein Schuss von Wiklöf, der von Correa geblockt wurde. Generell eine eher chancenarme erste Halbzeit. Dann geht ein weiterer Schuss von Wiklöf am Tor vorbei. Dann gab es eine Situation mit Makengo gegen Fellauer, der zu Boden geht. Ist die Frage, ist das ein Elfmeter oder nicht?
Für mich war es ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, ein bisschen zu wenig, weil Makengo noch 3-4 Schritte macht, eher wirklich tatsächlich fällt. Finde ich ein bisschen hart, den zu geben. Gänzliche Fehlentscheidung, finde ich, ist es aber nicht.
Ja, bin ich genau bei dir. Also ich finde schon, dass es kann man schon geben, aber er kann halt auch weiterlaufen. Das sieht man ganz klar. Er trifft ihn halt. Also ist halt so, ja, er trifft ihn. Ja, er muss nicht fallen. Er lässt sich aber fallen und
nach ein paar Schritten
kann man da auch den nicht geben. Ich glaube, daher wäre auch kein großer Eklat draus geworden. Kann ein Elfmeter.
Ich hätte gesagt, wenn sich Makengo direkt fallen lässt bei Kontakt, unstrittig, klar. So ist es jetzt für mich, kann, muss nicht, aber eher in Richtung muss nicht gegeben werden.
Ja, halt würde ich mitgehen. Würde ich mitgehen. Dann Kehl mit dem Führungstor durch den Elfmeter eben. Und es gab noch einen langen Ball auf Linard, den Fellauer blockt aber zu Kehl und der macht das 2:0. Dann wollte man noch einen Schuss, der drüber geht. Ein Schuss von Treu, der abzieht, der gegen den Pfosten geht. Und in der 81. macht Pfeil dann mit einem schönen Tor den 2:1 Anschlusstreffer. Das reicht aber nicht mehr und Elversberg bleibt weiterhin im Aufstiegskampf und ist immer noch nicht aufgestiegen.
Das ist wild, weil vor Wochen habe ich hier gesessen und war mir sicher, dass die als Meister hochgehen.
Und jetzt frage ich es wieder. Steigt SV Elversberg auf? Wird SV Elversberg Meister?
Aufsteigen tun sie definitiv, bleibe ich bei.
Werden sie Meister?
Ich habe eigentlich immer gesagt, dass sie es werden, aber die gefallen mir in letzter Zeit nicht so. Das Problem ist, dass Dresden und Wiesbaden keine dankbaren Restprogramme haben. Also gerade Dresden hat kein dankbares Restprogramm.
Ach so.
Bezüglich Meisterschaft. Freiburg hat Meppen am letzten Spieltag. Die könnten zu dem Zeitpunkt abgestiegen sein. Und wen haben sie davor?
Freiburg ist ja egal. Freiburg ist auch wurscht.
Naja, geht um Meister.
Ach so, ja.
Ferl. Also es könnte für Meppen am letzten Spieltag halt um alles und um nichts gehen, ne? Für Ferl geht es sowieso um nichts. Nur irgendwie da, ja, Zehnter bleiben, weil nach oben ist nicht viel. 5 Punkte. Ich glaube trotzdem, dass Elversberg Meister wird.
Ich auch, weil ich einfach glaube, dass die Ingolstadt am letzten Spieltag schlagen.
Also spätestens am letzten Spieltag machen sie es Ding fest.
So sehe ich es auch.
So, jetzt müssen sie erstmal gegen
Wiesbaden.
Oh, stimmt.
Nee.
Doch.
Doch. In Wiesbaden. Spannend.
Boah.
Also du könntest natürlich jetzt schon klar machen, ne? Also
und du könntest halt Saarbrücken damit auch einen riesen Gefallen tun.
Es reicht ein Sieg.
Naja, wenn Elversberg gegen Wiesbaden gewinnt und Saarbrücken parallel ihr Spiel gewinnt, zieht Saarbrücken an Wiesbaden vorbei.
Und wenn Dresden da noch Punkte liegen lässt, ist Saarbrücken auf einmal auf Platz, auf dem zweiten Aufstiegsplatz.
Ach du Scheiße.
Das geht ganz schnell.
Also Elversberg könnte hier riesen Schützenhilfe leisten.
Auch einmal jetzt ein erhobenen Zeigefinger an den DFB. Es ist übrigens eine Frechheit, dass ihr uns den zwei letzten Parallelspieltag weggenommen habt.
Ja.
Also, wie geil wäre der bitte? Jetzt ist er komplett kaputt, weil Saarbrücken spielt am Sonntag, Meppen direkt spielt am Montag.
Aber Saarbrücken weiß
Also.
am Sonntag dann schon mal, ob sie auf den Relegationsrang springen können. Weil Wien
Ja,
Wiesbaden gegen
ja.
Elversberg ist Samstag.
Ja, aber zum Beispiel, ne, also da haben wir auch gestern drüber gesprochen, zum
Naja.
Beispiel weiß Meppen halt am Montag schon, geht's noch um was oder nicht mehr.
Richtig.
Und
Das
das
ist halt
könnte
nicht mehr
natürlich
dieser
auch,
On-Block.
das könnte, auch wenn ich es nicht glaube, könnte natürlich das Spiel beeinflussen. Wenn du da reingehst mit, boah, wir können doch alles schaffen, zu, ja, das war's jetzt.
Ja, aber ich könnte es den Spielern halt auch nicht mal verübeln, wenn sie am Montag abgestiegen wären, schon. Und dann hingehen und sagen, ja, also mit der Mentalität, ja, wir sind eh abgestiegen, okay, jetzt lassen wir uns hier jetzt nicht 5-0 abschießen, aber mit der hundertprozentigen Intensität gehen wir auch nicht rein, weil wir auch keinen Bock haben, dass sich hier jetzt nochmal alle verletzen oder so. Mit Hinblick auf vielleicht neue Clubs und Sommervorbereitung und so weiter. Ich könnte es den
Ich
Spielern
glaube,
nicht mal
also ich glaube,
verübeln.
in der Praxis wird es tatsächlich nicht anders und nicht viel anders gehen.
Nein,
Klar,
glaube ich
es
auch
ist
nicht.
natürlich einerseits so, dass sie auf Sieg spielen dann. Es, im Gegensatz zu, also im Gegensatz zu, wir wollen hauptsächlich einfach zu Hause gutes Gesicht machen. Aber es ist natürlich scheiße. Also das ist
Ja.
einfach Kacke.
Das ist
Und
halt wieder die Wettbewerbsverzerrung, die wir sowieso schon kritisieren.
ja. Und da können am Ende Saarbrücken drunter leiden, da könnte Wiesbaden drunter leiden.
Ja, aber in Liga 2 und Liga 1 ist doch so, auch so. Ja, aber in Liga 1
Ja,
und
das ist auch
2
genauso scheiße.
ist das genauso ein Müll. Wann wurde das eigentlich umgestellt?
Ich glaube, war es nicht für die Drittliga diese Saison?
Ja, und aber für die anderen beiden Ligen? Warum?
Schon seit letzter, glaube ich.
Ja, aber das ist doch scheiße. Das war super geil, dass das On-Block war. Weil
Das werden wir auch dann
du
merken, wenn
musstest
am
halt.
letzten Spieltag
Du
das, wie
musstest
geil das
halt.
ist.
Du musstest dann halt auf die Plätze in den anderen Spielen überall gucken.
Ja. Und dann hast
Und
du auch, dann
hast
guckst du
überall
dauernd
hin
im
und her
Stadion auf.
gerechnet.
Ja, guckst im Stadion dauernd auf, wie steht's da, wie steht's da?
Und
Oh, Tor
diskutierst,
in da und da.
genau, diskutierst mit deinen Leuten, mit denen du da bist und jubelst mit denen, weil irgendwo anders dann parallel das Tor fällt, was dich vielleicht rettet.
Alleine jetzt kommen wir gleich zu, wenn wir zu dem Spiel kommen. Ja, komme ich gleich zu. Wenn wir zum Mappen kommen.
Also Schmutz.
Ja. Aber kann man nicht ändern. Muss man jetzt so hinnehmen.
Trotzdem bleibe ich dabei, Elversberg
Und
wird Meister.
ja, ich gehe mit. Ich denke, dass Elversberg Ingolstadt schlägt und dann ist es egal, wie sie nächste Woche spielen.
Kommen wir zu Absteiger 2.
Ja. Ja. Ja, aber der falsche Ton.
Ja, nee, eher
Ja,
so ein,
unbedingt.
ja.
Ja.
Schade, liebe Spielvereinigung Bayreuth. Es war ein kurzes, aber schönes Intermezzo mit euch. Sympathischer Club, muss man wirklich sagen. Guckt trotzdem.
Ja, mal so, mal so.
Ja,
Der
Kleine war
Club
halt
ja,
unsympathisch.
der Trainer nein,
Ja,
der
ist ja
Stadionsprecher
klar.
nein. Aber ja, der Club ist nicht sympathisch.
Schaut gerne trotzdem mal beim Altstadt-Talk vorbei, 1921. Mit denen haben wir ja auch im Winter, in der
Die sind
Winterpause,
auch sympathisch.
eine Folge aufgenommen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, weil ihr neu dazugekommen seid, hier dann gerne mal abchecken. Die Winterfolgen generell mit allen sechs Podcast-Fans. Jetzt war es die Spielvereinigung Bayreuth, hatte zum Heimspiel die Viktoria aus Köln zu Gast. Endstand 1 zu 4. Das nehme ich vorweg. Für mich ein Ergebnis, was zu hoch war.
Definitiv.
Martin hatte ein 2-1 bei Reuter Sieg getippt. Ich hatte ein 1-1 getippt, du ein 2-2. Und ehe wir aufs Sportliche eingehen, hat uns der liebe Lukas noch ein kleines Statement zum Spiel geschickt, was ich mal eben vortragen würde.
Wollen wir erst unsere sportliche
Können
kurz
wir auch machen.
abhandeln und
Mir
dann
ist das egal, wie rum.
genau, es gab eine frühe Führung durch Edwin Schwarz, dann Sendo Lau mit der Ecke. Dann ist die Frage voll gegen Neuenberger, Elfmeter ja oder nein?
Ja, klarer Elfmeter vollkommen viel zu spät. Und es gab ihn nicht.
Bin ich absolut dabei, auch wenn die Kameraperspektive scheiße war, aber ja, er trifft ihn halt. Elfmeter.
Richtig.
Marseille mit dem Ausgleich kurz vor der Pause. Dann Becker mit dem Tor zum 2 zu 1, André Becker. Der Ball aber vermutlich im Aus, steht hier als Fragezeichen. Was sagst du dazu?
Bleibe dabei, dass ich es sehr schwierig finde, weil du keine Kameraperspektive findest, ob der Ball wirklich zu 100% im Aus war. Es heißt halt im Zweifel für den Angreifer. Ich glaube, ich hätte eher auf Ausentschieden und Abstoß und nicht auf
also,
Tor. Weil für mich sieht es schon so aus, als wäre der Ball im Aus. Aber du hast halt nicht die exakte Kameraperspektive dafür.
Wenn ich früher in Physik richtig aufgepasst habe und der mit so einer Geschwindigkeit Richtung Aus geht, dann, also für mich war der auch im Aus. Ohne das perfekt sehen zu können, wahrscheinlich reden sich alle Schiedsrichter, Experten drum zu jetzt, ich habe jetzt nicht nachgelesen, sagen, oh, kann man nicht sehen, aber weil die Schiedsrichter
so ein,
schützen
es
wollen.
Ist so ein
aber ähnliches, es kann auch mal mutig sein und sagen, wenn ich da jetzt gestanden hätte, hätte ich gesagt, aus.
Es ist halt so ein ähnliches Ding wie bei der Weltmeisterschaft mit Japan-Spanien, wenn du dich da noch dran erinnern kannst.
Ja, kann ich mich noch dran erinnern.
Wo die Frage war, ob der Ball im Aus war. Da hattest du halt aber auch die Vogelsicht auf den Ball, wo du halt siehst, dass er nicht exakt im Aus ist. Und genauso strittig ist das hier, nur du hast hier nicht die Kameras wie bei der WM, weshalb ich hier schon davon sprechen würde, dass es aus ist. Weil der Ball schon eigentlich, es sieht überall so aus, als wäre er mit vollem Umfang drüber. Und das mögen vielleicht
also Millimeter
vom Ball sein, aber das Ding darfst du eigentlich nicht geben, das musst du als Abschluss werten.
Ich würde es mal so formulieren, ich glaube als Schiedsrichter, wenn ich jetzt aus der Kameraperspektive den Ball so gesehen hätte und da entscheiden müsste, dann würde ich mich wohler fühlen, wenn ich gesagt hätte, aus, beweist mir das Gegenteil.
Ja. Weil ich glaube, jetzt musst du halt beweisen, dass es halt ein reguläres Tor war. Und wie willst du das denn?
Ja,
machen?
Das wird schwierig. Also das ist da, ich glaube, da, wenn du da Physiker drauf ansetzt, die da die Geschwindigkeit ausrechnen, dann hast du ein Problem irgendwann. Also ja, sieht sehr aus. Becker macht dann kurz nach dem 2-1 das 3-1. Neuenberger nochmal im Schuss, den voll pariert. Und am Ende noch wunderlich, der mit dem Doppelpass das 4-1 macht. Und Köln schlägt Bayreuth. Und Bayreuth.
Geht ja. Mal.
Und Zwickau verlieren beide und steigen beide zu Hause ab.
Genau. Das tut halt
und,
weh.
Es könnte sein, dass alle vier Absteiger, Oldenburg, Meppen, Zwickau, Bayreuth, zu Hause absteigen. Wenn, wenn Oldenburg nächste Woche, sagen wir mal, Halle spielt unentschieden gegen Essen, dann. Ne, sagen wir Halle. Jetzt muss ich kurz rechnen. Sagen wir, Halle spielt unentschieden gegen Essen. Oldenburg verliert gegen Zwickau. Meppen verliert gegen Dresden. Dann sind alle Absteiger zu Hause abgestiegen.
Ja, leider.
Das wär traurig, ja. Ja, am Ende hat es für die Spielvereinigung nicht gereicht. Das war in der Hinrunde, glaube ich, zu vorsichtig. Sehr defensiv gespielt, nach vorne ging sehr wenig. Man hätte, glaube ich, den Mut, den man so ein bisschen Mitte, Ende der
Hinrunde
der Saison hatte, so ein bisschen auch am Anfang machen müssen. Auch wenn man dann das eine oder andere Spiel, ich kann mich da an das, ich glaube, 1-0 gegen Osna erinnern, dass sie gewonnen haben. Auch sehr glücklich, aber gewonnen. Und das eine oder andere Spiel, was sie so gewonnen haben, aber auch ein ich glaube, 6-0 gegen Wien Wiesbaden verloren.
Oh, ich glaube... Die haben auch das ein oder andere Mal höher auf den Hintern gekriegt.
Mhm. Tja.
Jetzt 4-1 zum Beispiel zurück. Gegen Wien Wiesbaden. 6-0 gegen Saarbrücken.
4-1 war es nur?
Ja, aber 6-0.
Das Hinspiel?
Ja. Hinspiel war
gegen
4-1.
Saarbrücken. Ah, ja, gegen Saarbrücken. Ich
Saarbrücken
hab die vertauscht,
6-0,
ja.
Gegen Halle 3-0 verloren, gegen Aue 4-0 verloren. 5-0 im Rückspiel gegen Saarbrücken verloren. Gegen Saarbrücken hast du hier 11-0 Tore gefressen. Gegen Duisburg 4-0 verloren. Gegen Ferl 4-1 verloren. Gegen Elversberg 5-2 verloren. Ja, bitter. Einfach bitter. Und
am Ende geht's wieder runter.
Das hat der liebe Lukas. Das hat der liebe Lukas uns auch geschrieben. Hattest du in dieser Saison auch sehr, sehr viel Schiedsrichterpech?
Das stimmt. Das bei Bayreuth gebe ich da sofort mit. Ja.
Um Lukas zu zitieren. Wieder einmal wurden wir bei Reuter beschissen, anders kann man es nicht mehr sagen. Kurz vor der Halbzeit keinen klaren Elfer bekommen und beim 1-2 war der Ball klar im Aus und das ging die ganze Saison schon bei uns so mit den Schiris. Ich will aber nicht sagen, dass wir nur wegen den bodenlosen Leistungen der Schiris abgestiegen sind, aber es gehört trotzdem mit zu den Punkten klar dazu, warum wir abgestiegen sind. Ich hoffe, wir gehen jetzt den gleichen Weg wie Lübeck und dann hoffe ich, dass die Schiris besser sind in Liga 3. Man muss sich mal geben, nach 36 Spielen hatten wir keinen einzigen Elfmeter. Situationen wären dafür genügend da. Ich möchte mich eigentlich nur noch für geile Auswärtsfahrt nach Dresden und München bedanken und für die geilen Spiele gegen Zwickau 5-3 und Meppen 3-0 und vielen weiteren Momenten. Also dann bis ein paar Jahren in Liga 3. Ja, Lukas, wir danken dir auch. Wir hoffen, dass du auch trotz dessen, dass dein Club runtergegangen ist, uns als Hörer vielleicht noch so ein bisschen treu bleibst und ab und an mal vorbeiguckst. Und wir hoffen, dass ihr schnellstmöglich wiederkommt.
Auch wenn ich es für schwer halte, weil dann die Regionalliga Bayern natürlich doch schon deutlich stärker ist als, also schon ein wenig stärker ist als die Regionalliga Nord. Da hast du eben Würzburg, da hast du eben Bayern 2. Haching geht vielleicht sogar gar nicht hoch. Dann hast du auch noch Haching da. Also, ja, leicht wird's nicht.
Richtig.
Also, wenn ich Realist bin, und also klar, ich würde mir wünschen, ich wünsche mal Bayreuth deutlich lieber als Würzburg, als zweite Mannschaften. Oder, ja, Haching, muss ich sagen, finde ich jetzt auch nicht immer so. Also, da habt ihr ja mehr Fans als Haching. Das ist nicht so schwer. Dann wünsche ich mir euch am liebsten, da wieder hochkommen, aber wenn ich da Realist bin, glaube ich, da in den nächsten, ja, im nächsten Jahr zumindest nicht dran. Dafür ist auch der Umbruch, der jetzt vor der Tür steht, viele wichtige Spieler bleiben eben nicht, so ein Zainulau geht ja wohl und Neuenberger geht natürlich und Trainer ist weg. Ja, sieht nicht so viel danach aus, als wenn man direkt wieder hochgeht, aber wer weiß das schon. Wünschen tue ich es der Spielvereinigung auf jeden Fall.
Dem kann ich mich nur anschließen. Jetzt herrscht hier Tristesse.
Das ist ein wenig traurig. Wir können über die Viktoria einmal kurz reden, die ein gutes Spiel gemacht hat, die auch tatsächlich noch weiter Fußball spielen und die werden am Ende echt auf einem guten Platz landen. Das hätte ich in der Nacht der Hinrunde, wo die auch, glaube ich, auf Platz 7 waren, nicht gedacht, dass sie sich so halten können.
Ja, also einstelliger Tabellenplatz steht ja fest. Es sind nur noch zu 6 holende Punkte und zu Rang 10 haben sie 7 Vorsprung.
Das ist ein Riesenerfolg für die
Viktoria. Das ist mega gut. Das muss man einfach so sagen. Und können wir bitte darüber reden, dass sie auch Waldhof noch überholen könnten? Und das wäre ja dann die absolute Schmach für Waldhof Mannheim, ne? Und jetzt stelle man sich mal vor, Viktoria Köln hätte in der Hinrunde so performt wie in der Rückrunde, dann wären die mittendrin im Aufstiegskampf.
Ja, die haben in der Hinrunde ja gut performt.
Ja, aber konstanter.
Ja, das stimmt. Also ich finde schon, dass Viktoria das ein oder andere Spiel dabei immer hat, wo man sich denkt, was ist da denn los? Also man hat natürlich auch solche Spiele, wo ich das gedacht habe, also zum Beispiel Viktoria gegen Meppen, hat Viktoria kein gutes Spiel gemacht, aber hat trotzdem gewonnen.
Richtig.
Ja, also hin und wieder haben die mal so ein Spiel dabei, wo man sich dann wundert, was ist das denn? Aber am Ende zählen die Ergebnisse und die sind gut. Viktoria hat eine sehr unaufgeregte Saison gespielt, zumindest für, ich finde, alle anderen Fans in dieser Liga. Also Viktoria war immer so, kennst du dieses Klassische, wenn man früher irgendwie mal die Bundesliga aufgezählt hat, man immer einen Verein vergessen. Und das war immer so ein...
Ja, so ein grauer Mausverein, ne?
Ich wollte den Begriff jetzt mal nicht nennen. Einfach nur, weil... Ja, ich wollte nochmal von der anderen Seite dahin. Ja, genau, grauer Maus an sich, ja genau. Und in der Bundesliga war es zum Beispiel irgendwie immer Wolfsburg, die man da vergessen hat.
Stimmt. Oder zurecht, Augsburg.
Ja. Augsburg, genau, Mainz. Solche Vereine. Und ich wette, wenn... wenn man das in der dritten Liga gemacht hätte, dann hätte man vielleicht einfach die Viktoria vergessen.
Und das ist nicht mal despektierlich gemeint. Das ist halt einfach, die sind da, die spielen ihren guten Fußball, aber halt unaufgeregt, ohne großartig viele Highlights, immer mal wieder zwischendurch ein Highlightspiel drin, aber jetzt auch nicht viel. Ich meine, wenn man jetzt durch unsere Folgen geht und wirklich mal aufschreibt und Zeit stoppt nebenbei, wie viel wir über welche Teams reden, ich glaube, Viktoria ist mit ganz unten, über die wir mit am wenigsten sprechen. Von der Länge her.
Glaube ich auch. Deswegen wollen wir da auch gerade im Recap der Saison ein bisschen auch natürlich länger über die Viktoria auch reden. Natürlich jetzt aktuell nicht so viel, weil es eben nicht mehr spannend ist.
Never change a running system, Marco. Never change a running system.
Auch der SC Verl ist ein bisschen zu kurz gekommen. Aber das sind halt die Vereine. Und auch 60 München reden wir aktuell nicht viel drüber. Aber das ist halt geschuldet der Tabellensituation. Und da haben wir viel drüber geredet, als es halt noch viel los war, aber jetzt ist halt aktuell gefühlt im Vergleich zum Rest der Saison sehr wenig los.
Und, bei 60 haben wir eine gewisse Zeit sehr viel geredet.
Ja, und ich glaube, man ist so ein bisschen gerade froh, dass das so ein bisschen runterkocht in München da. Also habe ich das Gefühl, dass da so ein bisschen Ruhe ist und also natürlich ist das kein zufriedenstellender Platz, aber dass man da zumindest ein bisschen runterkommt. Da können wir, glaube ich, auch gleich direkt weitermachen beim Sonntagsspiel, oder?
Ja, würde ich sagen.
RWE gegen 60 München.
Ja.
Endergebnis 2:2. Dieses Spiel habe ich im Live-Ticker verfolgt, denn das ist das ist dem darauffolgenden Spiel zu verdanken.
Ganz kurz, bevor du aufs
Und
Sportliche gehst, würde ich einmal die Tipps eben durchgeben. Also es lag, wir beide lagen natürlich wieder falsch. Du hattest einen
klar.
2-0-60-Sieg getippt, ich einen 2-1-60-Sieg. Der liebe Martin, ich schaue, ob er da jetzt dritten richtigen Tipp hat. Das wäre dann insane krass. Dann schicken wir dir imaginär eine Tasse aus unserem imaginären ausgedachten Merch-Bestand. Nein, Spaß beiseite, wir haben kein Merch. Aber er lag auch falsch. 3 zu 1 Sieg 60 hat er getippt.
Ich glaube, nächstes Mal, wenn ich bei Jonas bin, ihm einfach eine Tasse. Schick dir die.
Ey, wenn du das machst, wäre das hart lustig. Aber nimm bitte nicht die Star Wars-Tasse, nicht die NFL-Tasse, nicht meine Fußball-Tasse und auch gar nicht, auf gar keinen Fall die Snoopy-Tasse. Die anderen kannst du alle nehmen.
Okay, gut.
Jetzt kennt ihr meinen Tassenbestand.
Genau. Ja, ein Spiel, dem ich sehr mitgefiebert habe am Live-Ticker und mich quasi über jedes Tor entweder gefreut oder geärgert habe. Aus nachvollziehbarer Sicht. Ja, einmal zum Spielverlauf. Moment. Jetzt habe ich natürlich wieder minimiert. Genau. Es fängt an mit einem Rückpass von Harenbrock, der ja sehr abenteuerlichen Rückpass spielt, wo Golz aber auch nicht gut aussieht. Also es sieht ein bisschen aus, als hätte er da irgendwie seine Brille vergessen, sich kurz ein bisschen falsch positioniert. Ich weiß gar nicht, wer da mehr, wenn man da mehr verblamen kann.
Ich
Beide so ein
glaube
bisschen.
Harenbrook, weil der einen hohen Ball spielt und der irgendwie ganz komisch vor Golz auftropft.
Aber
Und
das
Golz
musst du als
dann
Torwart
irgendwie,
können.
ja, da musst du halt irgendwie mit rechnen. Aber ich würde schon Harenbrook da einen Tick mehr geben, weil ich verstehe nicht, warum er den so lang schlägt. Das hatte so ein bisschen Christoph Kramer-Vibes.
Dann ist da aus einer Ecke eben passiert, die aber zum Konter wird für RWE. Und Young vergibt diesen Konter erst, aber dann macht eben Harenbrook genau da das 1 zu 0. Dann geht es weiter. Enali, der Berlinski bedient, der einen ganz seltsamen Fallrückzieher macht, irgendwie so halb mit der Hacke, der dann leider nicht reingeht. Aber man kann, hätte es ihm gegönnt. Und dann vergeben die Löwen weiterhin eine Großchance, weil sie einfach zu kleinlich da vom Tor spielen. In der zweiten Halbzeit ist dann 60 besser. Deichmann dann mit dem Ausgleich in Minute 65. Und ja, beim 2:1 für die Löwen sieht Plechati nicht gut aus gegen Greilinger. Einfach nicht das Tempo auf dem Schirm gehabt. Golz aber ohne Chance. Und kurz vor Schluss dann noch der Lucky Punch Engelmann, der das so ganz leicht über die Linie drückt zum 2:2, wo ich beim ersten Mal gedacht habe, war der überhaupt drin? Aber dann war ich mir dann doch sehr sicher.
Und da zeigt sich, also ähnliche Szene wie in Bayreuth, ist von den Fernsehbildern nicht ganz aufzudröseln, aber da gibt es dann
Ja,
halt im
doch durch
Zweifel das
Pfosten und
Tor.
Latte kannst du klar sagen, dass er drin war.
Okay.
Ja, das sieht man im Verhältnis gut.
Na gut. Ich hab nicht gestoppt und mir das richtig angeguckt. Ich habe das nur in der Highlight an sich gesehen. Ja, und
Ich hatte es
ausgerechnet.
nur beim ersten Eindruck war so, habe ich gesagt, okay, das war aber sehr, sehr knapp und der Kommentator war klar in der Linie, so klar war es jetzt nicht und in der Wiederholung war zu sehen, dass der Ball im Tor war.
Ja, okay. Bei der Wiederholung bin ich meistens am Tippen, wenn ich die Notizen schreibe. Aber Engelmann ist ausgerechnet der, der den Lucky Punch für Essen und eines der wichtigsten Tore in Richtung Klassenerhalt sichert. Der Mann hat ja unter der Woche bekannt gegeben, Essen zu verlassen. Er geht zurück nach 3 Jahren. 3 Jahre, glaube ich, war er jetzt bei Rot-Weiß Essen. Nach 3 Jahren Essen geht er
Habe ich
zurück
auch.
nach Rödinghausen zum
Rödinghausen.
SV Rödinghausen, um näher an seiner Heimat Vechta dran zu sein. Denn seine Familie wohnt noch in Vechta, wenn ich das richtig weiß. Und er möchte wieder näher an seiner Familie sein.
Ist das so nah?
Ja, ist näher als Essen. Essen sind wohl rund
Das
300
stimmt,
Kilometer.
aber so viel näher ist das nicht, oder?
Ich schätze mal, zwischen Essen und Rödinghausen liegen so 100 Kilometer vielleicht.
Naja, gut, soll er machen, soll er machen.
Also ich glaube, das nächste wäre Lotte. an Fechter.
Ja, das kann sein, ja.
Beziehungsweise auch Bremen? So jetzt blöd gesagt. Also Bremen ist eine Stunde nach Fechter mit
Maul. Ja, Fechter ist Oldenburg, ne?
Ja, ist irgendwo da.
Ja, Fechter ist vom Niemandsland.
Ach, keine Ahnung. Er wird schon wissen, wo er da hin will und kickt.
Ja, ja.
Er hat ja 7 Jahre oder so in Rödinghausen gekickt. Also so weit weg von Fechter scheint das nicht zu sein.
Das stimmt. Ich war auch noch nie in Rödinghausen.
Ich hab keine Ahnung, nee, ich auch nicht. Ich war aber auch noch nie in Fechter.
Nee, ich auch nicht. Aber...
Ach doch, ich war schon mal in Fechter. Mit dem Basketball damals. Beim SC Raster Fechter. Aber darum soll es nicht gehen. Ja, Essen 60, 63, 2 zu 2. Ein Ergebnis, mit dem beide ganz gut leben können, denke ich. Für 60 geht es halt nicht.
Rot-Weiß Essen hat den Klassenerhalt dadurch geholt.
Ja, rechnerisch noch nicht. Aber,
ja, aber doch.
Ja, ja, eigentlich schon. Es gab auch im Stadion selber Dabrowski-Rausrufe, ne?
Ja, sogar Schals. Wo ich mir denke, okay, krass.
Die
Essen-Fans macht sogar Schals.
Wäre lustig, wenn die im offiziellen Fanshop vom RWE zu erwerben sind.
Ja, ohne Witz, ich würde den kaufen.
Ja, ich auch, aber das aber auch nicht, weil ich unbedingt will, dass Dabrowski fliegt, sondern einfach nur, weil das mein Humor wäre.
Ja, aber lustig wäre so ein Schal, wo der Trainer raussteht.
Vom Club selber verkauft.
Ja. Ja, pass auf, er macht jetzt die Wende und bleibt da und dann werden sie nächstes Jahr, steigen sie nächstes Jahr auf und dann haben sie die Schals immer noch.
Dann wäre Essen richtig witzig, wenn sie in den Schal reinmachen, Trainer bleibt.
Ja.
Das hätte richtig Humor. Aber ich glaube, dann drehen die Fans durch. Ich glaube, damit bringen sie ihre eigenen Fans auf die Palme.
Dann würden sie, glaube ich, die Schals verbrennen, so im Stadion.
Ja. Verbrennaktion im Stadion.
Ja, fand ich aber lustig. Und ja, 60 gibt einen Punkt ab. Hätte man, glaube ich, gewinnen können. Gerade weil RWE einfach nicht sehr, sehr, nicht wirklich gut in Form ist.
Richtig.
Und ja, der Punkt, der tut natürlich den, also Oldenburg und Meppen weh. Punkt. Und Essen und Halle ja theoretisch auch, ne, wenn ich mir das so überlege. Nee. Oder? Jetzt muss ich kurz rechnen. Nee, ich glaube, das ist egal. Egal. Das wird zu viel gerechnet jetzt. Auf jeden Fall tut es Oldenburg und Meppen sehr weh, dass da nichts mehr möglich war. Aber dieses Unentschieden geht, meiner Meinung nach auch. Ist, glaube ich, okay.
Jo.
Wollen wir dann zum nächsten Spiel gehen?
Gleiches Ergebnis.
Osnabrück gegen Meppen. 2-2.
Ich hatte 2-1
gegen Meppen. Ich war im Stadion.
Getippt. Stimmt. Ich hatte 2-1 Sieg Meppen getippt, du 1-0 Sieg Meppen, der liebe Martin 2-1 Osnabrück Sieg. Und du warst im Stadion, dann überlasse ich dir hier auch das Sportliche. Ich habe nicht
ja, viel echt
sehen können, leider.
Es waren echt viele Meppen da, das hat, das ganze Ding hat auch echt wahnsinnig, also das Derby hat auch richtig Spaß gemacht, das muss man einfach sagen. Und alleine dafür bin ich war halt schon friedlich? Super dankbar, dass, bitte?
War es friedlich?
Ja, ja, das war ziemlich friedlich. Das, was ich mitbekommen habe, ja.
Sehr gut.
Es war auch von der organisiert, war es auch einfach gut. Ja, alles lief relativ reibungslos und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Da bin ich halt allein schon dankbar, dass das Meppen halt in den letzten Wochen so noch Punkte geholt hat, dass es hier überhaupt noch um was ging. Und dass das halt, weil ganz ehrlich, wenn es um nichts mehr gegangen wäre, das wäre ganz anders geworden. Ich wäre wahrscheinlich, also ich wäre ziemlich sicher gar nicht da gewesen. Und weil ich sogar erst kurz entschlossen noch ein Ticket gekauft hatte, die noch nicht ausverkauft waren. Aber am Ende dann doch. Also es war am Ende ausverkauft. Aber ja, das wäre ein ganz anderes Spiel geworden. Man hat ja richtig mitgefiebert, wenn man zwischenzeitlich hatte ja 60 geführt. Dann haben wir geführt. Und ja, kurzzeitig hat man sich dann beim Klassenerhalt gesehen. Jetzt ist natürlich wieder ein bisschen in weite Ferne gerückt. Aber man muss auch sagen, dieses 2-2 geht mindestens in Ordnung, wenn man nicht sogar sagen muss, dass Osnabrück dieses Spiel eigentlich gewinnen muss. Weil sie klar die bessere Mannschaft waren. Ich fand aber, man hat Meppen den Kampf angesehen. Man muss, wir können über das Spiel einmal kurz reden. Denn Luka Tankulic hat sein Comeback gegeben. Und zwar in der Startelf. Und da waren wir auf der Tribüne erstmal alle geschockt. Wir haben gedacht, heftig. Der ist gerade seit kurzem erst wieder Mannschaftstraining. Nach über einem Jahr raus, zack, erstmal wieder Startelf.
Da siehst du halt,
fand ich schon also, krass.
Der trägt den ganzen Verein auf den Schultern.
Ja. Dann geht's los, 22. Minute. Wiemann per Kopf dann nach der Ecke zum 1-0 Führungstreffer direkt. Beermann hat noch eine Top-Chance, den Suarez auch auf der Linie rettet. Niemand, der zögert zu lange, Kraulig mit einem starken Zweikampf. Blacher setzt sich einmal durch, zieht dann im Rückraum Ballmatt, der nach innen läuft und trifft zum 1-1 Ausgleich. Dann Alvarez mit einer guten Flanke, Freistoß auf dem Kopf von Suarez, der dann das 2-1, die 2-1 Führung macht. Und dann Kleinhansel aus der Distanz zum 2-1 lange Eck. Meppen ein wenig zu passiv. Ich finde, der war auch nicht unhaltbar für Hasi.
Ja, und sieht er den rechtzeitig? Ich habe so das Gefühl, dass er ihn nicht richtig sieht, aufgrund der Meppen-Spieler vor ihm. Weil er das sehr spät sein, ja. erst abtaucht.
Dann Wiemann noch mit einer guten Chance nach einer Ecke. Welling lässt noch eine große Großchance liegen. Und Alvarez mit einem Fallrückzieher übers Tor. Also wenn der gegen seinen Ex-Club da ein Fallrückzieher-Tor macht, dann ganz ehrlich, dann hätte es die Kurve nicht mehr halten können. Aber am Ende geht das Spiel 2-2 aus. Einigermaßen fair, dass das so ausgeht. Hilft aber niemandem. Also dem VfL wirft das ziemlich zurück im Aufstiegskampf, weil jetzt muss man eben auf drei Vereine gucken. Auf Dresden, auf Wiesbaden und auf Saarbrücken. Und und Meppen hilft es halt auch wenig, ne? Also jetzt muss man eben hoffen, dass Halle gegen Essen nicht gewinnt. Oder generell, dass Halle keinen Sieg mehr holt. Nur einen Punkt maximal. Und dass Oldenburg, man ist jetzt wieder hinter Oldenburg. Das heißt, auch Oldenburg darf nicht beide Spiele gewinnen. Das ist schon sehr viel hätte, wäre, wenn. Und beide haben sich da nicht so großen Gefallen getan. Lustigerweise habe ich halt vor dem Spiel noch gedacht, boah, was, wenn sie gewinnen? Was, wenn sie verlieren? Aber ein Unentschieden hat in meiner Welt nicht stattgefunden. Das war nicht möglich. Also, ich habe auch noch so ein bisschen gefühlt gedacht, ja, nach 19 Minuten gibt es halt verlängert Elfmeterschießen, klar. Es muss ja einen Sieger geben. Also nein, habe ich nicht gedacht, aber so in dem Sinne von Unentschieden habe ich mir einfach nicht vorstellen können. Und dann ging das Unentschieden aus und gefühlt wusste das gesamte Stadion nicht, was man damit jetzt anfangen soll.
Ja, und ich habe auch noch ein kleines Fazit vom lieben Stahlschwein. Ja. Also erstmal, ich habe das in den Highlights nicht sehen können, weil das glaube ich nicht drinne war. Hat Meppen wohl anfangs Glück, dass es keinen Handelfmeter gegen sie gibt? Kann ich leider nicht zu sagen.
Kann ich gerade auch nichts zu sagen.
Also bei Magenta habe ich zu dem Zeitpunkt nicht viel gesehen. Ich habe
erst im Stadion so auch nicht drauf gesehen.
Und in den Highlights war dazu nichts. Der liebe Stahlschwein schrieb aber, dass es da wohl einen klaren Handelfmeter nicht gab. Am Donnerstag gab es dafür einen blöden Hand, beziehungsweise es gab keinen blöden Handelfmeter. Zusätzlich ist das wohl auch gegen Bayreuth aufgefallen. Also es fällt wohl auf, dass Osnabrück keine Handelfmeter bekommt. Allgemein, sein Fazit ist, diesmal kein Glück, wie in den beiden vorherigen Spielen, auch in den Anfangsminuten einen Handelfmeter nicht bekommen. Das Spiel dominiert bis auf kleinere Phasen. Der Fahnenklau, hast du davon was mitgekriegt?
Ja,
Fahnenklau gab? Von welcher Seite?
Sag erst mal zu Ende.
Der Fahnenklau, absoluter Dreck. Jeder, der sich an sowas beteiligt, sollte gepeitscht werden.
Also, naja, es war, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, waren irgendwie in Meppen so Banner mit alles für den Klassenerhalt oder was da waren, so aufgehängt, die sie dann irgendwie nachts dann eingesammelt hatten. Also Meppener Block war so eine Mischung aus, hä? Okay, und jetzt? Und dann waren sie halt weg. Man hat nicht mal vernünftig, also ich habe zum Beispiel nicht mal vernünftig gesehen, dass sie, anscheinend haben sie durchgerissen. Aus meiner Sicht sah es nur so aus, als hätten sie die weggetan. Und ich habe gedacht, okay.
Fahnenklau.
Das wirkte so ein bisschen, als hätten sie es einfach nur hochgehalten. Ja, als hätten sie einfach nur hochgehalten. Und dann habe ich gedacht, ja, cool. Ja, gemeinsam für den Klassenerhalt. Ja, das ist genau richtig. Da sind sie ja. Also ich fand das jetzt, ja klar, macht man nicht, aber ey. War mir in dem Fall. Es war jetzt auch kein irgendwie Fan-Banner, sondern es waren irgendwie, so wie ich es mitbekommen habe, einfach Banner, die in der Stadt hingen. Ja, wenn ihr dafür früh aufstehen wollt, viel Spaß damit. Also, wirkte jetzt nicht so, als wäre da irgendwer groß empört gewesen, sondern eher ein bisschen verwundert.
Ja, der liebe Stahlschwein findet es auf jeden Fall absoluter Dreck.
Ja.
Weiter in seinem Fazit die 33, glaube, das war Kraulich. Ja, es war Kraulich. Hat in der Defensive einen starken Job gemacht. Das war auch mein Eindruck.
Ja, meiner auch.
Und dann, naja, und dann auch dein Lieblingsspruch, machst vorne keinen, kriegst hinten einen. Er hat mir das geschrieben, deswegen mein Lieblingsspruch, machst du vorne keinen, kriegst du hinten einen. Das habt ihr ja nun schon häufiger von mir gehört und auch das ist tatsächlich so ein passender, insgesamt passender Eindruck. Ich fand auch, Osnabrück war schon die spielbestimmende Mannschaft, war schon die bessere Mannschaft. Meppen hatte kleinere Drangphasen, hat am Ende einen Punkt gewonnen. Osnabrück hat auf jeden Fall zwei verloren.
Ja.
Meppen hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn sie am Ende verloren hätten. Der Punkt hilft im Endeffekt trotzdem keinen von beiden. Für die Moral ist es ganz gut, weil Meppens ungeschlagen Serie bleibt bestehen und das ist vor dem wichtigen und schweren Spiel gegen Dresden aus psychologischer Sicht sehr wichtig.
Genau, ich muss noch einmal einen Spieler hervorheben, das ist Bruno Suarez. Der ist für mich einfach das Gesicht dieser Aufholjagd zuletzt. Wie der sich reinhaut, wie der mit Leib und Seele dabei ist, wie der sich abfeiert, wie alles, was er da klärt. Er hat jetzt auch ein Tor gemacht. Also für mich wirklich der Spieler, der jetzt, ich sag mal, Aufholjagd klingt so blöd, aber der Spieler der letzten Wochen auf jeden Fall wird ja beim Abstieg nicht bleiben können, leider. Aber ich finde es sehr schade.
Ist er zu teuer?
Ich habe es nur mitbekommen, dass er wohl beim Abstieg auf jeden Fall nicht bleibt. Und das fände ich sehr, sehr schade. Und umso mehr ein Grund drin zu bleiben, wenn Bruno Suarez dafür noch ein Jahr länger machen kann, fände ich super. Hat ja, glaube ich, auch nach dem Spiel sind erstmal Alvarez und Bruno Suarez direkt zum Osnabrücker Block gegangen, was ich auch ein bisschen seltsam fand. So, ja, Familie abgeholt, Familie hatten die Familie von Alva hatten Osnabrück-Trikot an mit Alvarez drauf, wo ich auch dachte, und dann direkt vor der Meppner Kurve, wo ich auch dachte, ja, muss das jetzt wirklich sein? Ja, das komm.
Sollte man nicht machen. Das ist nicht so clever.
War jetzt nicht so clever, nee.
Also ich meine, es ist okay. Sein bester Freund ist ja auch Marc Haider von Osnabrück. Der ist ja auch Patenonkel von Alvarez Kind. Und die Frau von Marc Haider ist Trauzeugin bei der Frau von Alvarez. Also die sind schon sehr dicke Freunde. Aber muss ja. man, also wenn die auf Osner Seite sitzen wollen oder stehen wollen, okay, können sie machen. Aber dann zieht euch was Neutrales lieber an. Weil Alvarez eben aktuell im Dress des SV Meppen unterwegs ist.
Also, ja, auch so, genau aus der Sicht war es halt auch einfach nicht schlau, ja.
Suarez hat nie in Osnabrück gespielt, warum die Familie in Osnabrück-Bereich unterwegs war.
Nee, ich habe nicht gesagt die Familie, ich habe gesagt zu Freunden gelaufen.
Ach so.
Zu Bekannten. Am Ende ist okay, sie bringen ja beide Leistung. Und gerade Bruno Suarez haut sich rein, das sieht man. Und würde man, glaube ich, ganz anders drauf gucken, wenn er das nicht täte. Aber ja, tut er. Und der macht sich echt, der wird so ein bisschen zum, also zumindest zu meinem Liebling, auch so ein bisschen zum Fanliebling in den letzten Wochen, völlig zu Recht, macht klasse Job und das wollte ich nochmal hervorheben.
Also klasse, einfach bitte halten, lieber SV Meppen, irgendwie.
Ja. Wir sind beim letzten Spiel,
ja.
Was wir nicht gucken konnten aufgrund der Aufnahme gestern.
Richtig.
Aber, ja gut, es ging halt um nicht mehr so viel, obwohl doch theoretisch für Dortmund ging es um was.
Für Aue auch.
Gegen. Stimmt.
Es geht um mein Kasten Bier.
Ach so. Ja. Erzgebirge Aue gegen Borussia Dortmund. Endergebnis 3:3.
Und das habe ich richtig getippt.
Das hast du echt getippt?
Ja, ich habe letzte Woche 3:3 getippt.
Ja, Wahnsinn.
Ja, komplett wild. Du hattest 2-1-Sieg Dortmund getippt und der liebe Martin ein 2-1-Aue-Sieg.
Ja, Aue ist damit auf Platz 13, ich wiederhole 13, aber mit einem Punkt auf Platz 11. Also
ja, also warte mal ab, drin. Warte mal ab, mein Freund.
Ja, Duisburg muss noch gegen Saarbrücken, Ingolstadt noch gegen Elversberg, also ja, da ist noch nichts durch.
Siehste, und Aue muss noch gegen Restprogramme, wir lieben's.
Ja. Das ist das wichtigste Restprogramm von Aue jetzt.
Aue muss noch gegen Ingolstadt und gegen Bayreuth.
Ah.
Da ist alles drin für mein Kastenbier. Und beschwer dich mal nicht, du leerst den sowieso mit mir.
Stimmt, ja. Aber ich muss ihn bezahlen.
Ja, das stimmt.
Ja, gut. willst du was zum Spiel sagen?
Kann ich gerne.
Erstmal, Pavel Dotschev saß auf der Tribüne, nicht weil er rot gesperrt war, sondern gelb gesperrt. Also auch das geht. 4 gelbe Karten hat er, ich glaube 4 hat er gesehen. Oder 8 kann natürlich auch schon die zweite Gelbsperre sein. Und es ging dann damit los, dass Zijaric Nazarov bedient, der den Ball allerdings am Tor vorbeischießt. Nazarov wird ja am Ende der Saison Aue verlassen, nach 7 Jahren Fanliebling, und das Inventar geht von Bord. Aue ohne Nazarov fühlt sich auch ganz komisch an.
Wo geht er nochmal hin, Nazarov?
Steht noch nicht fest. Danach ist es Besong, der per Rabona Stefaniak schickt. Dieser spielt den Ball ins Zentrum, wieder auf Besong. Der macht das 1-0 für Aue. Interessant an der Sache ist, Besong ausgebildet bei Dortmund, hat dort in der Jugend unter anderem mit Jadon Sancho zusammengespielt und hat auch immer noch eine Dauerkarte für Borussia Dortmund.
Ja, ist lustig.
Schießt die aber ab. Kurz danach ist es Eberwein, der den Ausgleich macht nach wunderschöner Vorbereitung von Ted Tadamusch. Der schiebt den Ball nämlich mit seiner Hacke einfach nur auf Eberwein weiter. Also Tadamusch hat sich bei Dortmund 2 weiterentwickelt. In der zweiten Hälfte macht Dortmund dann das 2-1. Man dachte erst, dass es Eberwein war. Es war aber tatsächlich Sam Schreck, der mal wieder ein Eigentor schießt. Ist nicht das erste in dieser Saison. Dann brach die 62. Minute an. Stefaniak schlägt eine Ecke rein. Diese nutzt Boris Taschi zum 2-2. Dann ist es Njinma, der das 3-2 in Minute 74 per Lupfer besorgt. Und in der 85. Minute, das Spiel war immer noch nicht durch, bedient Jonjic eben wieder Besong, der dann zum 3-3 Endstand trifft. Jonjic ja auch Spiel. Einer, der am Ende der Saison Aue verlässt. Bei dem ist ja bekannt, der geht zu Wien Wiesbaden.
Jo.
Ja, und so trennen sich beide 3-3 in einem Duell, wo es um nichts mehr geht. Also Dortmund hat jetzt endgültig den Klassenerhalt sicher.
Ja.
Aue hatte das vor 2-3 Wochen schon. Ja. War halt ein Spiel im Niemandsland der Liga.
Ich glaube, wir brauchen so viel nicht mehr über das Spiel reden, oder?
Nö.
Gut, dann brauchen wir jetzt einen Podcast-Prinzen.
Den habe ich schon.
Ich glaube, ich habe ihn auch.
Wen nimmst du denn?
Also ich kann erstmal überlegen, dass ich tatsächlich überlegt habe,
Bruno Suárez zu nehmen.
Ich habe überlegt, Bruno Suárez zu nehmen. Einfach auch aufgrund der letzten Wochen. Hab's aber nicht gemacht. Weil
ganz kurz.
Am Ende haben sie halt auch nicht gewonnen.
Also deinen Tipp nimmst du nicht, ne? Getippt hattest du
Haas nicht. Nee.
Gut, mein Tipp
nehme ich nicht.
Mit Borkowski ist es übrigens auch nicht.
Aber ich glaube, wir könnten denselben haben.
Durchaus möglich.
Nämlich. Ich glaube, es ist auch mein erster von Viktoria Köln, André Becker.
Nee, dann haben wir nicht den gleichen. Ich habe Besong genommen.
Nämlich? Naja.
Doppelpack. Beide haben Doppelpack gemacht. Becker habe ich mich gegen entschieden, aufgrund dessen, dass das erste seiner 2 Tore ein bisschen shady ist.
Ja, gut. Hast du recht.
Aber ist okay, dass du ihn nimmst. Ich verurteile das gar nicht.
Viktoria hat, glaube ich, auch das nicht gut repräsentiert bei unseren Podcast-Prinzen, deswegen ist es bei mir jetzt
ja, André Becker voll geworden. Ist es, glaube ich, einmal geworden.
Stimmt, ja.
Ich guck mal eben. Nö, ist es nicht.
Oh.
Also bei dir nicht und bei mir?
Bei mir nicht.
Nö, wir haben beide noch keinen Viktoria Köln. Podcast-Prinz. Siehste, da vergisst man sie.
Wurzeit.
So, ich gucke jetzt hier nochmal schnell rüber. Aber tatsächlich nicht. Wir haben so ein paar zweimal, aber nein, Viktoria Köln haben wir noch nicht. Ich hätte schwören können, dass wir Ben Voll irgendwann mal hatten.
Ich auch.
Aber nee, die Torhüter, die wir bis dato hatten, waren du hattest Vincent Müller.
Ja.
Du hattest Jakob Golz.
Ja.
Wir hatten beide uns mal für Gebhardt entschieden.
Ich meine, ich hatte Batz nochmal irgendwann.
Du hattest zweimal Batz. Dann hattest du noch Klevin.
Oha.
Und ich hatte noch Johannes Brinkis.
Okay.
Aber kein Ben Voll. Ah, und du hattest noch einen Lukas Räder.
Okay.
Wo der da für Duisburg eingewechselt wurde. Und erst den Elfmeter parierte und dann kurz vor Schluss das Ding Weltklasse noch rausholte.
Wollen wir tippen dann für den nächsten Spieltag?
Können wir gerne machen. Dann darfst du mal getrost anfangen heute.
Okay.
Und ich würde nämlich ein Ergebnis von dir haben wollen bei 1860 München gegen SV Waldhof Mannheim.
Das wird ein 2-2.
Ich sage 2-1 Sieg für die Löwen.
Dann machst du weiter mit Erzgebirge Aue gegen den FC Ingolstadt.
Aue gewinnt das 2-0 und hält damit meine Kastenhoffnung am Leben.
Ich bleib dabei, 2-2.
Dann bekomme ich was bei dir im Topspiel SV Elversberg gegen SV Wien Wiesbaden.
Schwierig. Ich habe aber gestern gesagt, das ist so ein unentschieden Spiel und deswegen bleibe ich dabei, 1-1.
Ich sage, Elversberg macht den Aufstieg klar und gewinnt 1-0.
Dann machst du weiter das gelbe Duell Dortmund gegen Bayreuth.
Boah. Leider wird Bayreuth auch da wieder Gegentore fressen. 4-0.
Ich glaube auch, dass sie das verlieren, aber 3-2.
Dann bekomme ich was und, bei Viktoria Köln gegen VfL Osnabrück von dir.
Ich glaube, das wird Osnabrück gewinnen und zwar mit 3-1.
3-1 hast du gesagt?
Mhm.
Dann sage ich 2-1 für Osnabrück.
Ja, und jetzt spielt der Hallesche FC gegen RWE.
Das ist ein Spiel, was man nicht tippen will.
Nee.
Essen gewinnt das Ding dreckig kurz vor Schluss mit 1-0.
Ja, ich hoffe, du hast vollkommen recht. Also ich gönne dir da einen richtigen Tipp, aber ich glaube an ein 3-0.
Boah, deutlich?
Ja, deutlich.
Ich bekomme was bei Ferl gegen Freiburg 2 von dir.
Ferl gegen Freiburg. 1-1.
Ich sag, Ferl gewinnt 2-1. Was dann?
Dann bekomme ich was bei Oldenburg gegen Zwickau.
Och, warum habe ich denn die Spiele alle, die ich zuerst gewinnen darf? Zwickau gewinnt 3-2, weil Oldenburg aufgrund der Halle-Niederlage machen sie auf, spielen auf Sieg und Zwickau das irgendwie nutzt und Zwickau sich denkt, ja, wir sind abgestiegen, jetzt verabschieden wir uns mit 2 Siegen.
Also ich sag auch, Zwickau gewinnt und das ist eigentlich meistens ein Warnsignal, also dann sollte man jetzt umschwenken, aber ich sag auch, Zwickau gewinnt und zwar... Was hast du gesagt?
3-2.
Dann sag ich 3-1.
Relativ deutlich. Dann gib mir mal was für Duisburg-Saarbrücken.
Ja, da habe ich mich gestern schon festgelegt, dass Saarbrücken dieses Spiel gewinnt. Ich glaube, ich bin mir doch nicht mehr so sicher, dass es so klar wird. Deswegen glaube ich, es wird dann doch eher ein knappes Ding, aber ein 2-1.
Ich bin relativ klar. Glaube aber trotzdem, dass Saarbrücken 2 Gegentore kriegt. Schießt aber im Gegenzug 4.
Also 2-1 Saarbrücken habe ich getippt.
Ja, und ich 4-2 Saarbrücken.
Okay, ich wollte nur sagen, nicht, dass du dann jetzt einfach so.
Ja,
ich ja weiß, und dann das Montagsspiel. SV Meppen gegen Dynamo Dresden.
Oh, herrje. Wie habe ich denn die letzten Wochen immer getippt? Für Meppen, das gab einen Punkt. Aber glaube, das war gestern auch ein Thema. Unentschieden gegen Essen, das gab 3 Punkte. Wo haben wir es denn? Sieg Wien-Wiesbaden, das gab 3 Punkte. Also Sieg für Wien-Wiesbaden hatte ich getippt, das gab Punkte für Meppen.
Nicht für Meppen tippen, das ist nie
Sieg
gut.
Sieg für Saarbrücken, das hat Meppen gewonnen. Dann bleibe ich der Linie treu. Ich hatte jetzt gegen Osnabrück... hatte ich auf einen Meppener Sieg getippt, das gab einen Punkt. Gegen Essen habe ich auf einen Unentschieden getippt, das gab einen Sieg. Davor habe ich aber gegen die Top-Teams, gegen Wien Wiesbaden und Saarbrücken jeweils auf eine klare Niederlage getippt und dabei bleibe ich dann auch hier 1-5. Ja, ich hatte die Ergebnisse 5-0 schon, ich hatte 4-0 schon, ich muss auch irgendwo auch mal mit was Neuem gehen. 1-5.
Also ich glaube auch, dass das ein sehr wildes Spiel wird. Einfach weil beide gewinnen müssen und deswegen glaube ich, dass das Spiel nicht unentschieden ausgeht. Noch viel, viel, also noch viel, viel mehr müssen beide gewinnen als letzte Woche schon. Deswegen bin ich bei einem 4 zu 2 für Dresden.
Ja. Ich würde mir, also ein 5-1 wäre schon cool am Montag, aber in die andere Richtung.
Ja.
Ey, warum denn nicht?
So.
Warum denn nicht?
Ja, weil es Quatsch ist. Aber ja gut, wegen mir gerne.
So, dann
So,
brauche
brauchen wir einen
ich
Podcast-Prinzen. Tipp.
Tipp. Jupp. Also
Ich
ich nehme
glaube,
Dresden da bei dem Ergebnis.
ich nehme Berko.
Von Halle? Oh, ich, ein Dresdner, ein Dortmunder oder ein Saarbrücker. Die alle fünf oder vier Tore machen. Oder ein Zwickau-Spieler.
Ja.
Ja, ich würde ja Arslan nehmen, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer relativ groß, dass der es auch wird.
Nimm doch.
Nee, ich will irgendwas Cooleres.
Dresdner ist ja naheliegend.
Ja, aber ich nehme. Ich nehme. Wie heißt er denn? Der Keeper von Elversberg.
Christoph.
Genau, den nehme ich. Ich sage, dass Elversberg 1-0 gegen Wien Wiesbaden gewinnt. Und Christoph wird da ganz großen Anteil dran haben.
Ja, dann haben wir es.
Sehr
Unsere
schön.
Tipps. Und ich glaube, dann können wir schon mal Tschüss sagen für die und hören uns nächste Woche wieder. Hört gerne beim Studio Blau-Schwarz vorbei, beim Saarbrücken Podcast. Und
Lasst Grüße da,
geht ins
wenn ihr
Stadion.
rübergeht.
Ja, genau, das Grüße da. Geht ins Stadion. Jetzt wird's wichtig. Jetzt wird's entscheidend. Und selbst wenn es schon durch ist, verabschiedet die Mannschaften nochmal. Also, jetzt geht es an Zwickau oder Bayreuth. Das ist jetzt zwar beides Auswärtsspiele, aber das gilt dann auch für nächste Woche. Und dann hast du die letzten Worte.
Ja, im Endeffekt ist dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Marco hat schon soweit das Wichtigste genannt. Ich verweise nochmal auf unsere Social Media Kanäle. 2für3.podcast auf Instagram, auf Twitter erreicht ihr uns unter @DorfVader und @AllAboutSport. Ansonsten, genau, Studio Blau-Schwarz abchecken, Liebe da lassen, Support da lassen, Grüße da lassen. Und dann hört ihr uns und wir beide, Marco, hören uns nächste Woche wieder mit vermutlich weiteren Entscheidungen in ja, einer der spannendsten Ligen Deutschlands. Bis dahin verweise ich, verbleibe ich mit lieben Grüßen und gut Kick in die Runde. Ciao, ciao.